dass das Thema von heute für den heutigen Gottesdienst so hergebracht ist und so alt und so langweilig und so klar, dass es eigentlich überflüssig sei. Johanna hat es meines Erachtens gut uns geholfen, einzusteigen, nämlich zu begreifen. Diese Clips mit den Kindern haben das sehr schön beschrieben. Wir brauchen eine biblische Theologie. Theologie ist die Lehre von Gott. Und es ist schon interessant, wenn Gott ist mehr als unsere Ideale, unsere Vorstellungen, möglicherweise sogar mehr als das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, mehr als unsere Hoffnungen, Wünsche, unsere Idee, unsere Logik. Wenn wir Gott kennenlernen, wie er wirklich ist und sich das möglicherweise unterscheidet von dem, was wir bisher über ihn dachten, müssen wir enttäuscht werden. Ja, dieses Wort Enttäuschung ist gar nicht so ein schlechtes Wort. Weil man nämlich dann versteht, dass man getäuscht ist. Bevor wir uns gleich den Bibeltext anschauen, da ist er, gucken wir mal eben. So manche Menschen, beziehungsweise wenn viele Menschen lehnen Gott ab, weil sie eine bestimmte Vorstellung von Gott haben und sie machen ihre Logik, sie machen ihre Ideale, ihre Wünsche über Gott zum Maßstab. Genau genommen machen sie dann sich selbst über einen Maßstab über Gott. Denn wenn Gott dann so nicht ist, dann sind sie mit ihm unzufrieden. Am besten Fall machen sie ihm sogar noch Vorwürfe. Ja? So. Interessant ist, dass ich im Laufe meiner Jahre oder Jahrzehnte immer mal wieder höre, dass ich einen arroganten Eindruck hinterlasse. Selbst meine Frau, die irgendwann beschlossen hat, mich dann doch zu heiraten, ihr erster Eindruck von mir war, der ist arrogant. Ich war damals mit einem anderen Mädchen befreundet und sie sagte, immerhin, wenn er so ein hässliches Mädchen hat, kann sein Charakter nicht ganz so schlecht sein. Also ein guter Einstieg für unsere Partnerschaft. Jetzt hatten wir 32. Hochzeitstag, alles ist gut. Also wir können einen ersten Eindruck haben. Also immer wieder höre ich, dass Leute mir das sagen. Mein erster Eindruck damals war von dir, du bist arrogant, du bist ja ganz anders, weil man sich dann kennengelernt hat. Ich weiß auch nicht, was ich daran ändern könnte. Dann bin ich halt bereit, lieber noch ein zweites Kennenlernen zu haben und dann bildet sich vielleicht ein neues Bild. Ich will mit euch diesen Text vorlesen, der Grundlage meiner Überlegung ist. Insgesamt ist diese Predigt ohnehin entstanden aus einer Predigtreihe. So, Entschuldigung, ihr müsst mir nochmal nach vorne helfen. Ich habe einmal zu weit zurückgemacht. Ihr könnt das basierend auf Jesaja 53 nachvollziehen und das ist, ja, ich muss zugeben, es ist ein bisschen eine Sprungbrettpredigt, wenn ich diesen Text am Ende noch auslege. Will versuchen, mit einer halben Stunde auszukommen. Vielleicht auch das im Vorfeld. Es werden jetzt Schlagworte kommen, wo gerade die Umkehrung dessen, was wir dort hören, also wenn ihr das hört, werdet ihr alle sagen, Alter, langweilig, dafür hättest du nicht kommen müssen. Das hätten wir unseren Kindern in der Kinderstunde schon erzählt. Die Umkehrung ist nachher interessant. Ich werde euch diese Umkehrung zeigen. Ich werde euch 5 Stichworte nach vorne stellen. Und eigentlich könnte man daraus 5 Predigten machen und das entfalten. Das dürft ihr in Hauskreisen, in Bibelgruppen oder macht eine eigene Predigtreihe draus, dann mal vertiefen. Interessant ist nämlich jedenfalls, dass in Jesaja schon vorausschauend der Prophet Jesaja in 53 folgende Sätze formuliert hat, folgende Sachen. Er schreibt, wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde. Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren wird? Also schon Jesaja, 600 Jahre vor Christus, das ist damals eine Prophetie auf Jesus. Und er beschreibt etwas, was Menschen später über Jesus sagen würden, nämlich sagen, wir hatten eine völlig andere Vorstellung vom Sohn Gottes. Und wir leben in dieser Welt mit Menschen zusammen, die eine völlig andere Vorstellung von Gott haben oder eine Vorstellung, dass es Gott gar nicht gäbe und so weiter. Ja? Aber auch in unseren Gemeinden, wir brauchen eine Lehre von Gott selbst, wie er ist. Ich habe vorhin von mir und meiner Frau erzählt, ja? Sie hat eine bestimmte Vorstellung von mir, wie ich sei. Und wenn wir Gott kennenlernen wollen, wie er wirklich ist, wir werden möglicherweise enttäuscht, weil unser eigenes Bild, unsere eigene Vorstellung von Gott genommen wird. Aber wenn wir Gott kennenlernen wollen, sollten wir ihm zuhören, wie er sich selber vorstellt. Das ist der Clou. Und das hilft einer Gemeinde, dass sie gesund und stabil bleibt. Also, wir hätten es nicht geglaubt. Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf eine solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten ihn und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir hielten ihn für gering und nicht beachtenswert. Jetzt kommt Vers 4 und leitet mit einem interessanten Impulswort ein: in Wahrheit aber. Also wir hatten eine Vorstellung. Wir sind erschrocken über das, was wir auf einmal erleben, wie dieser Sohn Gottes sich vorstellt. Aber in Wahrheit hat er die Krankheiten auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätten. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir glaubten, das war unsere Vorstellung, Gott habe ihn also damit bestraft und geschlagen, von Gott persönlich niedergebeugt. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält. Das hebräische Wort, das ist das Alte Testament, im Grundtext hebräisch, steht dort durchbohrt. Bibelkenner wissen, dass Jesus später durchbohrt wurde, sowohl an Händen als auch der Hüfte, als er für die Menschen starb. Wegen unserer Schuld wurde er gequält, durchbohrt und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe oder auch das Wort Erziehung, Züchtigung steht dort. Die Züchtigung, die Strafe für unsere Schuld liegt auf ihm und wir sind gerettet. Also seine Züchtigung, die er erlebt für unseren Frieden. Er wurde verwundet, wir wurden heil. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg. Aber ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Die Theologie, also die Lehre über Gott, ist hier genial zusammengepresst, massiv zusammengepresst in sieben Verse. Und ich möchte euch, wir könnten noch mehr Begriffe aufmachen, aber ich möchte 5 Begriffe dafür verwenden, die wir uns anschauen. Also, wer ist Gott? Wer ist er für dich relevant? Wenn wir jetzt die 5 Begriffe hören, werden sie ihre Bedeutsamkeit im Alltag bekommen, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Die Verantwortung liegt bei euch. Ich kann heute Morgen nur diesen kleinen Impuls geben. Ihr habt vielleicht schon mal beobachtet, ich habe ganz gern schon mal meine Hand im Spiel, 5 Finger, 5 Bedeutungen von Fingern, und ich habe den Eindruck auch wiederum, ich habe glaube ich schon mal irgendwie, was bedeutet das Evangelium, warum lohnt es sich Christ zu sein, mal an 5 Fingern vorgestellt, habe ich das? Ich glaube schon, ne? Und so geht das auch eigentlich hier mit der Vorstellung darüber, wie Gott ist, was er über sich selber lehrt. Das erste ist der Daumen für den Schöpfer. Gott stellt sich als Schöpfer vor. Steht das da? Warum steht das oben nicht? Da steht's. Jetzt werden ganz viele sagen, ja, das ist ja schon jetzt nichts Neues. Wir schauen uns das an. Wir könnten uns das anschauen in Ruhe. Gott schafft schon mal den Menschen. Also vor allem auch von den Kindern gehört Natur und so weiter. Alles gut. So, er schafft den Menschen als ein Ebenbild, als ein Gegenüber. Ich weiß nicht, wie oft du dir bewusst bist, dass du ein Gegenüber Gottes bist. Dass er sagt, in dir spiegle ich mich wieder. Ja, und dann nicken wir innerlich, aber ich glaube, dass wir diese kleinen Bedeutsamkeiten viel größer sein lassen dürften. Es lohnt sich, dessen bewusst zu sein, dass ich einen Schöpfer habe, der sagt, ich schaffe dich als mein Ebenbild, und das ist unabhängig von den Geschlechtern, ja, Männlein, Weiblein. Und dann spiegelt er das später auch noch, im Neuen Testament sehen wir, dass Gott sich sogar noch in der Ehe, also in dem Zusammenschluss von Mann und Frau, sogar noch darin sein eigenes Bild von sich zu seinen Menschen wiedergibt. Wir sehen, dass er den Menschen schafft als einen freien Menschen, der allerdings durch sein Misstrauen gegen Gott fällt. Und dann geht es bergab. Sintflut, Noah, Babylon mit Sprachverwirrung, Abraham und Sarah, mit denen er ein neues Volk startet. Die trauen dann auch Gott nur bedingt über den Weg, ob er seine Versprechen hält. Dann gibt es eine ganze Zeit, mehrere Jahrhunderte, verschiedene Richter über das Volk Israel, das Gott sich aus Abraham und Sarah gegründet hat. Die verwirren das Volk Gottes und es geht die ganze Zeit bergab. Also der Schöpfer hat sich Menschen gemacht, sagt, wenn ich die angucke, will ich mich sehen, und das Gegenteil ist der Fall. Satan sieht er in den Menschen. Ein Verfall bis dahin, dass irgendwann das Volk Israel in die babylonische oder erst assyrische, zweiter Teil in die babylonische Gefangenschaft kommt. Ein Promill des Volkes Israel kehrt nach 70 Jahren wieder zurück in das Land der Väter. Also das Volk schafft sich selbst ab. Gibt es auch einen Buchtitel zu, ne? Dieses Volk hat sich selbst abgeschafft. Und der Schöpfer selber sagt, diese Geschöpfe habe ich im Blick. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild von Gott habt und unserer Beziehung zu Gott. Zu sagen, obwohl mein Leben eigentlich ein Leben ist, das sich von Gott abschafft. Eigentlich ein Leben zum Tode führt. Wir führen ein Leben, das zum Tode führt. Und der Schöpfer wollte aber nicht unseren Tod. Was wäre, wenn Gott nicht Schöpfer wäre? Habe ich die Frage da stehen? Ich hoffe, ja. Was wäre, wenn Gott nicht Schöpfer wäre? Menschen, die keinen Schöpfer haben, wissen höchstens, dass es einen Mann und eine Frau gab, die mich gezeugt haben. Es gibt manche Menschen, die nennen ihren Vater auch nur Erzeuger, weil er nicht ihr Vater geworden ist. Und Gott, wenn wir darauf vertrauen, dass es ihn gibt, aber davon gehen wir jetzt einfach mal als Grundlage aus. Wenn Gott der Schöpfer ist, hat er dafür gesorgt, dass ich lebe. Wir haben auf dieser Erde noch keine Funktion gefunden, Leben zu schaffen. Der Mensch ist bis jetzt in der Lage zu reproduzieren. Aber man hat es noch nicht geschafft, aus irgendeinem, also kein Samen, keine Zelle, selber, also aus dem ist, es ist immer schon vorhanden, um daraus Leben zu machen. Der Mensch hat selber es noch nicht geschafft, Leben zu schaffen. Es gibt keine Erkenntnis darüber, wie das gelingen könnte. Und ich finde es den Knaller, ihr Lieben, auch das hat, du hast es in der Einleitung gesagt, es verändert unser Leben. Also du hast es irgendwo recherchiert, ne, Johanna? Stell dir vor, du hättest keinen Schöpfer. Stell dir vor, du wärst tatsächlich nur ein Zufall. Dass dieser Kosmos von alleine entsteht und alleine diese Milchstraße, von alleine unser kleines Sonnensystem, von alleine diese Erde, von alleine diese Erde, auf der man leben kann, von alleine diese Menschen, die aus irgendwelchen Quarks oder was auch immer entstanden sind, die Intelligenz und Leid und Mitfreude und schlechtes Gewissen und so weiter kennen. Und alles wäre Zufall. Es gäbe keinen Sinn. Es gäbe keinen Sinn für dein Leben. Versteht ihr? Deswegen ist es nicht unrelevant, sich bewusst zu sein, es gibt einen Schöpfer. Und das könnten wir jetzt vertiefen, mache ich aber nicht. Daumen. Wenn es um das Thema Evangelium geht, würde ich sagen, wertvoll. Da stand der Daumen für wertvoll. Der Schöpfer, dein Schöpfer hält dich für wertvoll. Der Daumen ist auch von top, super. Ja? Was wäre, wenn Gott nicht Schöpfer wäre? Dein Leben, das Leben deiner Nachbarn, deiner Kollegas, deiner Verwandten. Sie müssten davon ausgehen, mein Leben ist sinnlos. Es gibt keinen Sinn. Das zweite ist der Zeigefinger. Gott ist heilig, der Heilige. Und der Heilige, das finde ich faszinierend, steht eben seinen Geschöpfen nicht unbeteiligt entgegen. Er hat ihn geschaffen, der heilige Gott, der rein ist, fehlerlos. Und weil das Geschöpf fehlerhaft geworden ist, weil sie von Anfang an nicht ihm getraut haben, kann der Heilige seinen Unheiligen nicht in Begegnung treten. Jetzt ist der Schöpfer da, er sagt, ich habe euch als Ebenbild gemacht, aber du bist nicht mehr Ebenbild. Ich bin heilig, du bist unheilig. Verdammte Hacke. So, und das, Gott stellt sich als der Heilige vor, als der Fehlerlose, der aber gleichzeitig sagt, ich will aber dich, den Unheiligen. Es ist mir nicht egal, was aus dir geworden ist. Und wenn ich mir vorstelle, es gäbe nicht den heiligen Gott, aus dem nämlich wiederum Heiligung entsteht. Ich glaube, dazu habe ich auch eine Folie. Der Heilige stellt sich vor als Maßstab für das, was richtig und rein und gut ist. Was Lebensfähigkeit bedeutet auf dieser Erde. Natürlich kann man leben. Man kann auch meucheln und töten und verachten und so weiter und darüber ein alter Mensch werden, das schon, ne? Aber was lebenswert ist, was wohl tut, dass der Gemeinschaft derer, die Geschöpfe sind, gut tut, definiert der, der es geschaffen hat. Und er sagt, ich bin perfekt, ich bin rein, es ist heilig, es ist sauber, es ist fehlerlos, tadellos. Du bist es nicht, du liebes, dummes Geschöpf. Aber ich stehe, hatte gerade die Folie, Gott steht, der Schöpfer steht seinen Geschöpfen nicht unbeteiligt gegenüber. Sondern er sagt, ich gebe dir einen Maßstab über das, was heilig ist. Und du dürftest zurückkommen in die Ebenbildlichkeit. Du dürftest ein Heiliger sein. Du dürftest Dinge leben auf dieser Erde, die Gott gleich sind. Du dürftest ein Mensch sein, der Freude austeilt, der Freude teilt, der kreativ ist, der fröhlich ist, der ermutigt, der vergeben kann, der gestalten kann, der erziehen darf, der anderen Gutes tut und Gutes will. Alle Wesenszüge Gottes kann ein Mensch leben, weil er heilig ist in seinem Lebensstil. Das nennt man Heiligung. Menschen bekommen einen Maßstab für ihre paar Jahre, die sie auf dieser Erde haben, um zu wissen, wie sie leben. Deswegen der Zeigefinger ist Orientierung. Wir können diese Frage umkehren. Stell dir vor, Gott wäre nicht heilig. Er wäre nicht fehlerlos. Er wäre nicht rein. Er wäre dann zum Beispiel nicht verlässlich. Wir könnten uns auf seine Versprechen nicht verlassen. Ein unheiliger Gott darf machen, was er will. In der muslimischen Religion heißt es, dass Gott listig sei. Er darf betrügen. Der Gott der Bibel stellt sich als ein Nichtbetrüger heraus. Jesus behauptet sogar von sich, er sei die Wahrheit in Person. Wie irre ist das denn? Und wir rauschen darüber, dass Gott heilig ist, hinweg. Vielleicht führt es uns in Angst. Hoffentlich mehr in Gottesfurcht als in Angst. Denn wer in der Liebe ist, sagt Johannes im Johannesbrief, wer in der Liebe ist, also wer die Liebe erfasst hat, muss sich nicht fürchten. Ich finde es ein Traum, dass Gott sich selber in der Bibel vorstellt als den Heiligen. Dass wir wissen, wie er ist. Ich kenne Leute, die haben mir das auch gesagt. Ja, wenn ich mal da oben bei dem Mann bin, der wird mir was erklären müssen. Ja? Dass wir den Maßstab geben darüber, weil Gott dieses und jenes anders entschieden hat. Ein Selbstbetrug, eine Illusion zu glauben, dass wir Gott den Maßstab vorgeben könnten. Johannes 16, Vers 9 sagt Jesus, das ist ihre eigene Sünde, eigentliche Sünde, das ist ihre Schuld, dass sie nicht an mich glauben. Ob wir lügen, stehlen, ob Ehen gebrochen werden, ob wir neidisch sind und anderen nicht gönnen, ob wir schlecht über Leute reden, sind eigentlich nur Ausdruck dessen, dass wir dem Heiligen nicht über den Weg trauen. Der nämlich sagt, weißt du was, wäre gut, wenn du nicht lügst und nicht stiehlst und deine Ehe nicht brichst, sondern ein ordentlicher Ehemann, eine ordentliche Ehefrau bist und dich darum bemühst, dass eure Ehe funktionieren könnte, dass du anderen gönnst und dass du Verzeihung magst und so weiter. Das wäre eigentlich gut für dich, leb das doch. Aber wir sagen, nee, das ist mir zu anstrengend oder warum sollte Gott diesen Maßstab geben oder was auch immer, was wir für Gründe haben, es nicht zu tun. Und es macht nur deutlich, ich traue dem Heiligen Gott nicht über den Weg, der sagt, ich gebe für dich, hier für dich einen Maßstab, was gut wäre. Ist nur Ausdruck, unsere sündhaftes Verhalten ist nur Ausdruck dessen, dass wir Gott nicht wirklich über den Weg trauen. Im Prinzip, in dem Moment zumindest. Und stellt euch vor, Gott wäre nicht heilig. Das Dritte. Da nehmen wir jetzt nicht den Mittelfinger, der kommt später. Der kommt auch noch. Die Treue. Gott stellt sich als treuen vor. Deswegen nehme ich den Ringfinger hier. Jetzt stellt euch mal vor, Gott sagt, oder wir wissen von Gott, er stellt sich vor als der Schöpfer. Das ist das Erste. Das Zweite sagt, so, jetzt bin ich auch noch heilig und ich gebe euch einen Maßstab, wie ihr leben könnt. Und ich gebe euch sogar mal Hilfen, wie ihr selber wieder zu Heiligen zurückkehren könnt, über den heiligen Lebensstil und so weiter. So, er hat jetzt Ideen, aber stellt mal vor, das Ganze ist nur eine gute Idee, aber er zöge es nicht durch. Gott ist treu in dem, was er verspricht. Er beschreibt sich selber als den Treuen. Und manche glauben, Gott sei im Alten Testament und im Neuen Testament ein und anderer Gott. Darum habe ich zwei Bibelstellen raus, exemplarisch fürs Alte und fürs Neue Testament vorgestellt. 2. Mose 34, 5 bis 7. 2. Mose 34, 5 bis 7. Da kam der Herr, das ist Gott, ja? Da kam der Herr in einer Wolke hernieder, trat dort zu Mose und rief den Namen des Herrn aus. Gott ruft seinen eigenen Namen aus. Und dann, der Herr ging vor Moses Angesicht vorüber und rief, Und jetzt kommt Zitat. Gott ruft vor Mose. Er ruft, Herr, Herr, Gott. Gott appelliert sich selbst. Er spricht über sich selbst ein Triumphat aus. Das sind nicht Menschen, die etwas über sich sagen. Gott selber sagt das über sich aus. Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat und Übertretung und Sünde. Und der aber nicht ungestraft lässt, der Heilige. Der kann nicht Widergöttliches einfach stehen lassen. Der nicht ungestraft lässt, sondern die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Diesen Text müssen wir jetzt nochmal auslegen, was heißt das dann mit diesem ganzen System. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Gott sich als den gnädigen, barmherzigen, geduldigen, als den freundlichen, als den treuen vorstellt. Das ist seine eigene Aussage über sich. Oder 1. Johannes 1, Johannesbrief ist das. 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, also wenn wir behaupten, wir sind sowieso immer heilig, wir sind wie Gott, wir sind fehlerlos, ja? Gott kann sich an uns messen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist Gott, kennt ihr den? Treu! Unverlässlich, dieses Wort, dort steht gerecht, im jüdischen Denken ist Gerechtigkeit nicht Justitia, wir kennen das aus den römischen Göttin, diese Justitia mit der Binde über dem Auge und sie wägt ab Gutes gegen Schlechtes und versucht die Waage gerade zu halten. Ne? Das ist wie bei einer Schulnote. So, hast du eine 5 geschrieben und eine 1, kriegst du am Ende eine 3 oder eine 4. Wenn du noch ein bisschen mündlich gearbeitet hast, kriegst du eine 3. So. Ja? Das ist nicht Justitia, sondern im jüdischen Vorstellung ist unter dem Begriff Gerechtigkeit Verlässlichkeit. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, zum Beispiel beim Handel, dass Gott den manchen Israeliten vorwirft, ich will, dass du gerecht bist an der Waage. Also ich möchte, dass dich Leute auf das, was du sagst, verlassen können. Gott ist verlässlich, treu. Ja? Wir sind gerade bei der Treue. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und verlässlich, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wir sprachen gerade über den Heiligen, der den Unheiligen anbietet, du darfst heilig sein. Und wenn du umkehrst von deinem gottlosen Weg, umkehrst, dich an Christus hängst, dann bin ich treu und verlässlich. Du darfst ein Heiliger sein, zum Ebenbild. Da sind wir beim Schöpfer. Ist das irre? Ich find's irre. Ihr seid überfordert, das tut mir leid. Ich find's irre, ja? Stellt euch vor, Gott wäre nicht treu. Dann macht er Versprechungen und hält sie vielleicht nicht. Wir könnten uns auf nichts verlassen. Dann kannst du viele gute Taten tun und denkst so, hoffentlich klappt's. Aber Gerechtigkeit ist bei Gott eben nicht Justitia. Und wir können nichts gut machen wie bei den Noten. Es ist wie bei mir, wenn ich in Herne von der Autobahn fahre, gibt es an der Abfahrt ein Stoppschild. 80% der Leute halten nicht an. Das weiß die Polizei und da kann die auch gut Geld verdienen. Ja? So. Wenn du in so eine Situation kommst, dann kannst du vielleicht den Polizisten sagen, wissen Sie was, ich bin 5000 Kilometer jetzt gefahren in diesem Monat und ich habe an allen Stoppschildern angehalten. Jetzt ausnahmsweise vor mir ist der doch auch durchgerollt. Dann wird der Polizist nicht sagen, ach Herr Langberg, Mensch, 5000 Kilometer, alle Stoppschilder eingehalten auf der Autobahn. Ja. Ist ja geil. Weißt du was, dann komm, fahr weiter. Ja, wenn wir sagen, das ist gut, Herr Langberg, beim nächsten Mal, jetzt zahlen Sie Ihre 40 Euro oder keine Ahnung, was das kostet. Ich halte ja immer an. Also, zahlen Sie und beim nächsten Mal kostet Sie das nichts, weil Sie ja wieder anhalten. Ja, so, wir können es nicht gut machen. Wir können nichts gut machen bei unserem Schöpfer. Der sagt, das ist der Maßstab, hast du nicht geschafft, aber ich verspreche dir, wenn du umkehrst, es dir leid tut, ich habe es für dich bezahlt. Der Heilige. Stellt euch vor, Gott wäre nicht treu. Furchtbar. Ich finde es furchtbar. Der Mittelfinger, da warten schon ein paar drauf. Warum lohnt es sich, mit Jesus zu leben? Warum lohnt es sich, ein Christ zu sein? Warum lohnt es sich, Gott zu vertrauen? Weil sein Thema ist die Vergebung. Der Schöpfer sagt, ich habe dich als Ebenbild gemacht. Und ich bin heilig. Und ich will dich Unheiligen wieder in einen Status des Heiligen zurückbringen. Und ich bin darin treu. Und alles, was ich versprochen habe, setze ich um, weil ich dich lieb habe. Der Mittelfinger ist Ausdruck nicht des Bösen, sondern des Liebenden. Stellt euch vor, der Liebe, Gott würde nicht liebender sein. Er würde nicht lieben. Es wäre nicht aus seinem Herzen. Er würde vielleicht sagen, Mist, jetzt habe ich dem Langenbeck was versprochen, dabei will ich den gar nicht. Nein, Gottes Idee schon damals als Erschaffer war dieses kleine Nichtsehbe-Universum. Ich habe sie sogar lieb. Sie sind mir bedeutsam. Über Jesus heißt es mal etwa eine Woche, bevor er dann für die Menschen starb am Kreuz. Er schaut vom Ölberg auf Jerusalem. Ist sich der Gottlosigkeit dieses Volkes, dieser Israeliten, bewusst. Und es heißt über ihn, ihm drehten sich die Eingeweide um vor Mitleid über diese Geschöpfe. Das waren die Gedanken in den letzten Tagen, bevor Jesus dann ans Kreuz gegangen ist, weil er so liebt und sagt, ich werde diesen Plan, weil ich treu bin, ich ziehe ihn durch. Es gab mal einen Schreckmoment für Jesus im Garten Gethsemane, wo er wusste, jetzt dauert es wenige Stunden oder vielleicht auch wenige Minuten, bis die Leute kommen, um mich gefangen zu nehmen, und dann gehe ich den Weg, den ich mir schon damals als Schöpfer überlegt habe, wie ich die Unheiligen wieder heilig mache. Da spricht er mit dem Vater drüber im Himmel und sagt, oh, fällt dir eine alte, andere Idee ein, als das, was wir immer hatten? Lass uns einen anderen Weg gehen. Aber wenn du sagst, Vater im Himmel, wir gehen diesen Weg, dann gehe ich diesen Weg. Und dann geht er diesen Weg ans Kreuz. In Lukas 24, das ist dann schon nach der Auferstehung des Herrn Jesus. Da trifft Jesus, er ist auferstanden von den Toten, es ist Ostersonntagmorgen. Es ist Ostersonntag, Nachmittag, so, kurz vorm Abend. Er trifft auf zwei Männer oder auf zwei Leute, die nach Emmaus zurückwandern abends. Sie haben von den Ereignissen gehört, dass Jesus von den Toten auferstanden sei. Und dann spricht er mit diesen Leuten, weil sie völlig verwirrt sind über das, was... Die hatten eine andere Vorstellung von dem Messias. Ja? Warum musste er so sterben? Das konnten die nicht einordnen. Und dann eröffnet er ihnen, Lukas 24, Vers 45, eröffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden hier, ja, die Selbstvorstellung von Gott, dass sie die Schrift verstanden und dann sprach zu ihnen, so steht es doch geschrieben, dass der Christus leiden wird, aber dass er auferstehen wird von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen, von Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Oder Philipper 2, Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht fest, wie ein Räuber seinen Raub festhält, wie Gott zu sein, Gott gleich zu sein, sondern dieser Jesus entäußerte sich selbst, das war seine eigene Entscheidung. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung auch als Mensch erkannt. Er, Jesus, erniedrigte sich selbst, steht dort, und war dann auch gehorsam treu, ja, bis zum Tod am Kreuz. Noch eine Stelle. Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Eine andere Stelle heißt es dann, nun stirbt kaum jemand, Römer 5 ist das, Römer 5, Vers 7. Nun stirbt ja kaum jemand überhaupt für einen Gerechten. Vielleicht einen, der gut ist, würde man vielleicht noch sein Leben einsetzen. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Gott schon für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nochmal Jesus, Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn, das ist Jesus, ja, über sich selbst, denn auch ich bin nicht gekommen, dass man mir diene, sondern ich diene selbst und gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Stellt euch vor, Gott liebte nicht, Jesus liebte nicht. Wäre er diesen Weg gegangen, der Heilige, Unheilige wieder in den heiligen Status zu bringen? Das bringst du doch nicht, wenn der andere dir egal ist. Das machst du nicht, auch Gott nicht. Das tut er, weil er liebt. Die anderen Götter, die uns gelehrt werden auf dieser Erde, lieben nicht. Nicht ihre Geschöpfe, also wenn sie denn Schöpfer wären. So, könnt ihr noch? Ich habe zum Glück nicht auf die Uhr geguckt. Da hinten ist es. Viertel nach haben wir oder was, ne? Wir kommen auf den Scheitelpunkt und ich will nochmal uns rekapitulieren. Ich lese nochmal mit euch Jesaja 53. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf eine solche Weise darstellt? Jetzt hören wir vielleicht das, was ich jetzt gerade gepredigt habe, ja, was ich ausgelegt habe, euch vorgestellt habe. Hören wir vielleicht diesen diese Aussage nochmal anders. Stimmt. Hätten wir das für möglich gehalten, waren wir uns dessen bewusst, wie Gott ist, wie er sich vorstellt, was ihn ausmacht, als den Schöpfer, als den Heiligen, als den Treuen, als den Liebenden. Sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. Und der Herr wollte es. Es war Gottes Idee. Es war seine eigene Idee. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten ihn. Alle mieden ihn, denn er war von Schmerz und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir hielten ihn für gering und nicht beachtenswert. Aber in Wahrheit hat er die Krankheit auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätte. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Der Schöpfer, der Daum, der Schöpfer, der Erschaffer, er trägt Leid und Schmerz. Der hat eigentlich einen Menschen gemacht, hat auch einen Menschen, der Schmerzen empfinden kann. Ja, wir können Schmerzen empfinden, wir können Leid empfinden. Er hat unsere Schmerzen auf sich genommen, der Schöpfer. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, von Gott persönlich niedergebeugt. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält, durchbohrt. Und wegen unseres Ungehorsams wurde dieser Heilige geschlagen. Wegen mir wurde der Heilige geschlagen, der Fehlerlose, der Reine. Die Strafe, die Züchtigung für unsere Schuld lag auf ihm, dem Liebenden. So wie Erziehung Ausdruck von Liebe ist, bin ein Papa von Kindern, die noch erzogen werden müssen. Die wollen das jetzt nicht mehr, weil sie Teenager sind. Jetzt wird das jetzt eigentlich demnächst die Früchte meiner Erziehung oder unserer Erziehung jetzt im Teenageralter. Aber Liebende erziehen ihre Kinder, setzen Grenzen. Ja? Und Gott sagt, so die Menschen konnten diese Grenzen nicht einhalten. Ich übernehme die Strafe für ihre Grenzüberschreitung. Der Liebende, weil er seine Kinder, seine Geschöpfe so lieb hat. Die Züchtigung für unsere Schuld traf ihn, den Liebenden. Und wir sind gerettet der Treue. Seine Züchtigung für unseren Frieden. Er wurde verwundet, wir wurden heil. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben und jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Der Allmächtige. Oh, ihr habt für mich mitgezappt, ihr habt mitgedacht, danke. Super. So, Jesus hat zum Abschied von der Erde hat er gesagt, wisst ihr, ihr lieben Jungs, das waren seine Jünger, ne? Mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auch hier auf der Erde. Macht euch keinen Kopf. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten diese vier Punkte, die haben wir uns angeguckt. Der ist der Schöpfer, nett. Heilig, auch nett. Liebend finden wir auch nicht schlecht. Und treu. Man hat einen genialen Plan, hat ein Herz voller Liebe und zieht es auch so, wie er irgendwie kann, durch. Aber er wäre nicht allmächtig. Es könnte ihm jemand in seine Pläne treten. Es könnte jemand kommen, der es zerstört, der sich alles ausgedacht hat, die ersten vier, und das fünfte fehlte. Gott stellt sich vor und Jesus' letzte Worte auf dieser Erde, dazu gehört, dass er sagt, Leute, vergesst nicht, ich habe alles im Griff. Und dieser Plan, der ist durchgezogen. Und jetzt werden nach und nach sogar die Völker dieser Erde, die nicht Juden sind, werden diesen Gott kennenlernen. Und viele von ihnen werden ihn lieb gewinnen und werden ihre Hoffnung auf diesen Gott setzen, den sie noch nicht kannten. Weil er es kann. Und ich merke, wie viele Leute zum Glauben kommen und es lag nicht in meiner Macht, denn ich merke, wie viele Leute nicht zum Glauben kommen, obwohl ich Einfluss nehmen darf auf ihr Leben. Der kleine Finger als Ausdruck der Allmacht, vielleicht ein Witz, vielleicht aber auch die Ironie, denn wir sind kleine Nichtse im Universum. Gott ist big und er sagt, ich habe die Macht. Stell dir vor, Gott wäre nicht allmächtig. Dann hätten wir die ersten vier netten Punkte, würden vielleicht nicht zu Ende gebracht werden, weil da irgendeiner wäre, der mehr Macht hätte als er selbst. Das ist Gott, wie er sich vorstellt. Habe ich auch eine Folie dafür, so stellt sich Gott uns vor. Versteht ihr, warum ich glaube, dass es gut ist, eine biblische Theologie zu haben? eine Theologie, über die mal jemand sagte, das ist konservativ. Zum Glück. Ich sag euch, zum Glück. Ich persönlich möchte nichts davon verlieren oder nur etwas davon abschneiden, weil das die Grundlage meines Gottesbildes ist oder meines Glaubens an diesen Gott, dem ich vertraue. Und ich wünsche euch den Mut, Menschen, wo immer sie Lust haben, euch zuzuhören oder mit euch über Gott zu reden, euch diesen Gott vorzustellen und nichts davon abzunehmen. Sie würden nur verlieren. Wir würden nur verlieren. Bis hin in das Alltagsgeschehen einer Gemeinde sehe ich oft genug, dass Gemeindeleiter oder Pastoren mit ihren neuen potenziellen nächsten Mitgliedern über diese Dinge nicht reden. Über Gottesbilder. Und wenn es zu Spannungen kommt, drückt sie auf einmal das Vertrauen auf Gott oder auf sein Wort auf einmal aus. Und dann kommen sie in Schwierigkeiten. Auch in unserer konservativen EG ist das an manchen Stellen so. Ich mache euch Mut, darüber zu reden, im Gespräch zu bleiben und darin konsequent zu sein. Nicht aus Angst und Schrecken, sondern weil ihr vielleicht heute erahnt, das lohnt sich, darin treu zu sein. Ich bete mit euch. Lieber Jesus, hab Dank, dass du dich vorstellst. Ich bin auch froh, Herr Jesus, dass es nicht menschliche Idee ist, sondern dass das nachzulesen ist. Und seit 2000 Jahren vertrauen Christen genau auf das, was du im Alten und im Neuen Testament vorgestellt hast. Und es hat sich bewährt. Unter Tausenden und Abertausenden, wahrscheinlich schon mehrere Millionen von Menschen in der Menschheitsgeschichte haben dir vertraut, so wie du dich vorstellst. Ich danke dir für all die Momente, auch in meinem eigenen Leben, auch in den Krisen und in den Momenten, wo ich heulen könnte. Und wusste, das ist mein Gott. Du bist anders als die Stimmen in meinem Kopf, die dich klein machen oder die deine Härte oder deine Strafe sehen oder die mir Angst machen. Danke, dass du dich so vorstellst, wie wir es heute gehört haben. Jesus, ich bitte dich auch, dass unser Herz das erfassen könnte und dass darum die Freude an dir zunimmt. Und die Liebe dadurch zunimmt. Und ich bete für all die Leute, mit denen wir zu tun haben, die das nicht erfassen können, die diese Worte hören und sie als Phrasen auffassen und es ablehnen. Jesus, wenn du ihnen das nicht ins Herz legst, was sollen wir tun? Und darum beten wir auch für die, die das brauchen, dass du ihnen das Herz öffnest, weil du sie ja auch lieb hast. Du, ihr Schöpfer. Danke, dass du das tust. Es liegt in deiner Macht. Amen.